Es geht um zwei Megacities, um Istanbul und Mumbai. Es geht um zwei deutsche Frauen, um Holle und Theresa. Es geht um Kunst und Moral, um Liebe und Abhängigkeit, um Geld und Freiheit. Es geht um die arme und die reiche Welt, um die globalisierte Welt. Der neue Roman von Ulla Lenze mit dem Titel »Die endlose Stadt« öffnet ein weites Spektrum an Themen, die die Autorin spannend, einfühlsam und auch auffühlend miteinander verschränkt. Ulla Lenze ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mal bei Holle an. Holle ist Fotografin, sie ist Anfang 30 und sie fotografiert Städte, deren verborgene Energie sie auf menschenleeren Plätzen einfängt. Und sie trägt eine gewisse Unruhe in sich. Oder ist es nur die Kunst und die Aufträge, die sie durch die weite Welt in große Städte wie Istanbul oder Mumbai reisen und leben lässt?
Ja, das mit der Unruhe finde ich ganz gut beobachtet. Also sie ist ja eine junge Künstlerin, die einigermaßen Erfolg bereits hat, also genug, um weitermachen zu können, aber eigentlich nicht genug, um gut davon leben zu können von ihrer Kunst. Und sie ist zugleich eine Sorte Künstlerin, die tatsächlich völlig für die Kunst lebt, aber eben nicht von der Kunst leben kann. Und ich glaube, dass das, diese existenzielle Unsicherheit, in der sie sich befindet, die ökonomische Unsicherheit, eben auch diese Unruhe auslöst. Und dieses Gefühl bei ihr, dass sie nicht wirklich zu einer Ruhe kommt und dadurch auch dann in bestimmte Situationen hineinrasseln wird, im Roman dann.
Aber es ist eine produktive Unruhe, hat
ja
das Gefühl.
Ich denke auch sowieso, dass zum Künstler sein, und wenn ich jetzt auch im Folgenden immer Künstler sage und Kunst, meine ich fast immer auch alle anderen Künste, wie die Literatur, den Film, das Theater, dass eben alle Künstler letztlich ja nicht sich irgendwie ausruhen können, sondern ständig auf irgendeine Weise sich öffnen müssen für die Welt, für die eigene Erfahrung und immer wieder nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen.
Die zweite Frau ist Theresa, eine deutsche Journalistin. In Mumbai treffen wir sie in ihrem Roman. Wer ist Theresa?
Ja, Theresa ist ein bisschen älter als Holle. Sie ist so, ich glaube, Anfang 40. Theresa hat einen Beruf, also als Journalistin, der ein bisschen komplementär zu Holles Beruf ist und doch ganz anders funktioniert. Also sie beschäftigt sich eigentlich auch mit der Frage, wie kann ich Welt vermitteln? Sie muss sich auch mit der Welt beschäftigen, sie macht Reportagen und doch hat sie ganz reale Vorgaben. Sie kann nicht irgendetwas erfinden oder ganz frei gestalten. Es gibt redaktionelle Vorgaben für sie, an die sie sich halten muss. Und das löst auch wiederum für sie ganz bestimmte Konflikte aus, wenn sie in eine Megacity wie Mumbai kommt, in der sowohl sehr viel Reichtum existiert, als auch extreme Armut, mit der man täglich und überall konfrontiert wird.
Das ist die reiche und die arme Welt, die globalisierte Welt, die in dem Roman thematisiert wird. Journalismus ist etwas anderes als das Künstlerdasein. Journalismus hat auch viel mit Handwerk zu tun. Das unterscheidet die beiden. Ihr Roman hat da sehr viele Schichten. Er fragt auch nach dem Verhältnis von Kunst und Moral. Was ist Kunst heute? War Kunst sozialkritisch? War sie keine Kunst mehr? Sagt Holle an einer Stelle. War sie autark? So würde sie höhnisch. Dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Moral, lässt sich das überhaupt auflösen?
Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist, das unauflösbar ist. Dass es also quasi eine Aporie erzeugt. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie kann ich im Umgang mit eben denselben Themen im Roman, wie kann ich mich dazu verhalten auf eine vertretbare Weise? Und habe zum Beispiel eine Strategie gewählt, dass ich immer wieder so essayistische Passagen eingeflochten habe in die Handlung, um eigentlich einen Kontext zu schaffen, der vielleicht ein bisschen die Handlung und den Handlungsfluss erstmal ein bisschen anhält. So, ich wollte eigentlich verhindern, dass man gerade jetzt diese Slum-Passagen auf eine Weise konsumiert, die letztlich auch vielleicht ausbeuterisch ist, weil dafür habe ich sie nicht geschrieben. Ich will ja eigentlich auf Probleme hinweisen, auch auf das Problem, das generelle Problem, wie eigentlich, in welchem Verhältnis stehen wir als Privilegierte zu denen, die nicht privilegiert sind, sondern in ganz schrecklichen Bedingungen leben müssen. Und natürlich kann der Einzelne nicht die Welt retten, aber gerade wenn wir in diese Länder reisen, in Schwellenländer, und dann auch als Urlauber, sind wir in einer gewissen Verantwortung und ganz besonders heutzutage, wo wir einfach so viel Wissen, so viel Informationen haben, wie wir das meinetwegen vor 20 Jahren vor dem Internet so nicht hatten. Und das nötigt uns doch, also irgendwie Stellung zu beziehen.
Darüber reflektiert Ihr Roman auch. Die beiden Frauen, die haben ja ihr Rückreiseticket gewissermaßen in der Tasche. Also die haben eine Außenperspektive, die können beobachten. Das macht sie frei, aber das zieht sie auch in eine Verantwortung hinein, oder?
Das meine ich eben. Zumal sie ja auch beide beruflich mit dieser Aufgabe verbunden sind, also Welt zu vermitteln. Der Urlauber, ich würde sagen, der hat noch nicht diese ganz große Aufgabe und Verantwortung. Aber wenn diese Person eben dezidiert sagen, so, ich schreibe jetzt Reportagen über Mumbai, dann ist das was anderes, als wenn sie jetzt eine Reportage über Venedig schreiben müsste. Weil eben das Leben für viele in Mumbai, das Überleben vom Zufall abhängt.
Das ist die Journalistin. Bei der Künstlerin sieht das anders aus. Ich komme nochmal auf das Spannungsfeld, Kunst zu sprechen. Kunst muss frei sein. Wenn Kunst sozialkritisch ist, dann hat sie schon wieder einen bestimmten Blickwinkel. Also das ist ja immer die Gefahr, dass man da die Freiheit der Kunst aufs Spiel setzt. Ihr Buch reflektiert sehr viel über Kunst. Was ist Kunst nicht? Wenn ich den Stempel Kunst auf irgendwas draufsetze, dann ist irgendwas legitimiert, egal was es ist. Das kann auch so krude und seltsam sein. Das ist unser Kunstbegriff und das ist die Kunstwelt der Mäzene auch, die es heute gibt. Aber wie steht es mit der Freiheit von Kunst? Muss die nicht immer die eines Außenstehenden bleiben, der nicht ein sozialkritischer Idealist werden darf, der sich nicht verlieben darf, der sich immer opfern muss, weil er außen steht?
Das wäre ein großes Extrem. Es muss ja auch irgendwo die Erfahrung hinzukommen, die man als Mensch macht. Der Künstler ist ja auch kein Gott und kein neutraler Außenpunkt. Das spielt ja ineinander. Ich dachte gerade an etwas, was Roland Barthes mal gesagt hat über den engagierten Schriftsteller, der ein Problem hat, nämlich der eigentlich vorgibt, mit zwei Strukturen gleichzeitig spielen zu können. Und das gehe nicht, sagt Roland Barthes, ohne Betrug.
Welche beiden Strukturen sind da
gemeint? Also die explizite Struktur, engagiert zu sein, also explizit zu irgendetwas aufzurufen. Oder die andere Struktur, eben die indirektere, poetische, die künstlerische Struktur. Das gehe eben nicht ohne Betrug. Und andererseits sagt also Roland Barthes, wenn sich aber der Schriftsteller ganz auf die literarische einlässt, dann besteht immerhin die Möglichkeit der Welt, die richtigen Fragen zu stellen.
Der Kunstbegriff spielt in Ihrem Roman eine Rolle, die Moral auch. Und da kommt auch dieser reiche Mäzen ins Spiel, Wanka, der ein Verhältnis zu Holle hat, der ja auch Bilder zu Wahnsinnspreisen abkauft. Verliebt sich Holle in den?
Ja, das ist auch eine Frage, die wahrscheinlich für Holle selber sehr schwer zu beantworten ist, weil sie das kaum noch aufdröseln kann. Der Wanka trifft ja bei Holle auf eine Struktur von einerseits Not, also sie ist an einem Punkt in ihrem Leben, das Stipendium ist gerade vorbei, dieser geförderte Aufenthalt in Istanbul. Zu dem Zeitpunkt etwa tritt Wanka in ihr Leben, kauft ihr diese Bilder ab für sehr viel Geld. Und sobald dann Holle nach Berlin zurückkommt, hat sie Probleme, die Miete zu zahlen. Und Wanka kontaktiert sie, also eigentlich mit einer ganz normalen E-Mail, bedankt sich irgendwie nochmal für die Bilder und sagt dann, wir können uns ja mal nächste Woche zum Lunch treffen. So. Und da weiß schon Holle nicht, wie ist denn das jetzt gemeint? Also bezieht sich das auf sie als Künstlerin, dass man einfach nochmal Kontakt hält, oder ist da mehr hinter, ist er an ihr als Frau interessiert? Und was bedeutet das für sie? Darf sie sich auf so etwas einlassen? Sie hat schon sehr hohe Ansprüche. Sie verachtet das eigentlich. Also so ein Networking, das dann auch mit anderen Faktoren als die reine Kunstleistung versucht zu punkten.
Holle reflektiert da sehr viel. Ja. Die Reflexion ist für sie fast schon so ein oberstes Gesetz, hat man manchmal das Gefühl. Da denkt man, mach doch einfach, Herrgott, mach doch einfach. Und dann denkt sie darüber nach, was das bedeutet. Und er ist der Mäzen und ich bin die Künstlerin und so weiter. Herrgott, dann ist er eben der Mäzen. Dann nimmt man das eben mit und dann nimmt man das Nächste. Und dann.
Aber das ist ja, finde ich, auch das Schöne. Also in einer idealen Welt sollte es ja auch genauso sein, dass es um die Kunst geht und nicht um die Nebenfaktoren. Sieht die Künstlerin jetzt gut aus? Ist sie jung? Ist sie attraktiv? Ist sie nett? Aber das sind eben auch alles mit Faktoren, die mit eine Rolle spielen. Und dagegen, sie ist ja eben noch jung genug und hat noch einen entsprechenden Idealismus, will sie sich irgendwie wehren.
Und dann gibt es noch Celal. Das ist ein Dönerbudenbesitzer in Istanbul. Holle liebt Celal, liebt ihn dann wieder auch nicht. Liebt sie ihn oder liebt sie ihn nicht?
Das ist auch eine Frage, die ich jetzt auch so gar nicht beantworten kann und Holle wahrscheinlich auch nicht. Man hat ja manchmal auch den Eindruck, so je mehr die Handlung auch eskaliert, also zwischen Holle und dem Kunstsammler, dem Christoph Wanka, entspannt sich ja auch so ein Kräftemessen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sie jetzt auch gerade ihre Beziehung zu Celal benutzt, um Wanka auch wiederum eins auszuwischen. Man ist sich nicht so ganz sicher, was sie da wirklich tut. und wie ihre Gefühle wirklich sind. Ich glaube schon, es gibt ja einige Passagen im Roman, die eine gewisse Stille auch haben. Beispielsweise, wenn sie dann nach Istanbul zurückkehrt und dann auf Celal trifft und sie dann auch in so einer ganz einfachen Behausung dann leben, tagelang. Da ist auch eine gewisse stille Poesie, zumindest momenteweise, wo man das Gefühl hat, da ist eine Innigkeit und eine Liebe zwischen den beiden.
Die man auf den ersten Blick, ist vielleicht falsch gesagt, aber auf der ersten Erklärung gar nicht verstehen kann. Denn dieser Celal ist ja jetzt kein Intellektueller, mit dem sie stundenlang über Kunstbegriffe diskutieren kann.
Nee, er ist eher so ein, kann schon sagen, ein Prolet. Also das ist aber natürlich auch, sie gucken so skeptisch, aber er ist tatsächlich ein Mensch, der sehr intuitiv ist, der nur ganz schlecht Englisch spricht. Und was eben am meisten zählt für Holle, ist seine Fähigkeit, sie intuitiv zu verstehen. Also wie Sie auch gerade sagten, Holle reflektiert sehr viel und er unterläuft das. Er lässt sich davon gar nicht beeindrucken und beirren. Sie redet dann sehr viel und er fragt dann so einfache Dinge wie, are you hungry? Are you sad? Also er kommt sofort zum Wesentlichen und sie merkt ja, eigentlich bin ich ja nur hungrig und deshalb rede ich gerade so viel oder ich bin eigentlich traurig. Und das ist eigentlich eine Kunst, eine Fähigkeit, die nicht so viele Menschen besitzen.
Also diesem Celal würden sich sämtliche Paartherapeuten und Beziehungsgespräche Künstler die Zähne ausbeißen. Vielleicht ist es das ja auch. Vielleicht kann man auch vieles gar nicht in diesen endlosen Gesprächen, die ja wichtig sind, klären. Liebe ist doch immer noch mehr, oder?
Genau, also Liebe ist ja auch letztlich unerklärlich, sonst wäre es nicht Liebe, wenn man genau erklären könnte, warum man liebt oder wenn das etwas wäre, was sich aus den und den Gründen für einen lohnt. Und eben das, glaube ich, ist auch der Punkt, warum Holle von dem Celal auch jetzt gar nicht so loskommt, weil er auch eben gar nicht jetzt dem entspricht, was sie eigentlich für sich bewusst wählen würde, weil tatsächlich ist sie auch einsam in diesem Verhältnis, weil er oft eben gar nicht adäquat reagieren kann und sie nicht versteht. Und das ist ihr eben auch wichtig, als ganze, gesamte Person verstanden zu werden.
Also und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie heute noch verliebt. Gibt es zwischen den beiden, soweit kann man das verraten, dann auch nicht am Ende des Buches. Das Buch ist auch, neben den vielen anderen Schichten, ist natürlich auch ein politisches Buch.
Ja.
Vor einiger Zeit saß hier Annika Reich, die auch einen aktuellen Roman geschrieben hat und die mir sagte, sie hat das Gefühl, die Welt rückt näher an einen heran. Mhm. Also wir sind auch psychisch gar nicht mehr in der Lage, uns auf die Insel der Seligen zurückzuziehen. Hier spielen auch die Unruhen auf dem Gezi-Park eine große Rolle. Steht es auch dafür? Empfinden Sie das auch so, dass wir da einen Wechsel erleben, dass das alles näher an uns heranrückt?
Auf jeden Fall. Also die Welt wird einerseits deshalb auch gefühlt kleiner, alles kommt näher. Es ist irgendwie eine entgrenzte Welt, also auch durch die neuen Medien. Alles ist irgendwie verfügbar und da und zugleich, das ist, glaube ich, das Problem, ist es nicht mit unserer Erfahrung verbunden. Wir haben ja auch ganz, ganz geringe Möglichkeiten, überhaupt einzugreifen. Das ist eigentlich, sind die Politiker dafür zuständig. Natürlich sind wir dann auch wieder verantwortlich dafür, wen wählen wir. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, politisch aktiv zu sein. Und doch kann das jetzt auch nicht jeder leisten. Und ich glaube, das ist das Besondere eben in unserer Zeit, dass wir eigentlich ständig gefordert werden und gar nicht so richtig wissen, wie reagieren wir jetzt konkret darauf.
Und am Ende, was bleibt Holle? Sie haben gerade davon gesprochen, dass dieser Roman auch so Haltepunkte enthält. Sie versuchen da so ein Innehalten in Worte zu fassen auch. Und am Ende, da irrt sie, das sprachen Sie gerade schon an, relativ allein und einsam durch Istanbul. Was bleibt ihr denn?
Es ist ja einiges passiert in der Zwischenzeit. Vielleicht müsste ich darauf auch eingehen. Zwischen Holle und Wanka hat sich ja so ein Kräftemessen abgespielt. Also jeder versuchte ja eigentlich, den anderen zu übertrumpfen mit seinen eigenen Mitteln. Also der reiche Kunstsammler, der kann auftrumpfen mit seinem Reichtum und mit seiner Möglichkeit, Kunst zu finanzieren, Kunst zu fördern, während Holle wiederum in einer prekären Situation lebt, aber immerhin die Künstlerin ist, die Kunst erzeugen kann. Also jeder hat da etwas, womit er punkten kann und den anderen übertrumpfen. Und Holle hat dann eben auch Wege und Mittel immer wieder gefunden, auch Wanka zu demütigen und zu erniedrigen. Und wiederum Wanka reagiert wieder auf seine Weise und zieht sich den Schuh quasi nicht an. Seine Strategien sind wiederum welche, die nur der Leser teilweise mitbekommt, und das ist die Funktion auch der zweiten Figur, der Theresa, die in Mumbai sitzt. dort mitbekommt, wie eben Wanka mitunter auf gewisse Fiesheiten von Holle reagiert. Das heißt, was hat jetzt Holle davon? Also eigentlich ist es so die Frage, was der Leser eigentlich am Ende davon hat und was der Leser mitbekommt, was übrig bleibt, oder?
Ja, Holle hat auf alle Fälle die Kunst.
Holle hat die Kunst und also eben auch die Erfahrung gemacht, auch über sich selbst einiges erfahren. Also dass sie auch den Jelal auch an einem Punkt auch durchaus verraten hat, in ihrem Wunsch, Wanka zu beeindrucken. Ja, das hat sie über sich gelernt, dass sie eigentlich dann doch in diese Struktur verfällt, die sie eigentlich ablehnt und verachtet. Also es ist für sie Selbsterkenntnis herausgesprungen und ja, natürlich wird sie weitermachen als Künstlerin.
Es bleibt das Blau des Himmels, dieses immer gleiche Blau, ganz egal welcher Kontinent sich darunter befindet, heißt es am Ende des Romans mit dem blauen Himmel, endet ihr Roman. Ist das ein Blick nach oben, der vielleicht auch tröstet?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer sehr faszinierend im Flugzeug, dass dieses Blau ja wirklich, egal wo man, über welchem Kontinent man sich gerade befindet und egal wie das Wetter in dem Land ist, das Blau des Himmels da ganz oben, das ist eigentlich immer dasselbe Blau. Und ich finde das sehr schön.
Vielen Dank, Ulla Lenze. Die endlose Stadt, wie heißt es in einer der vielen positiven Kritiken über Ihren Roman? Poetisch, fulminant und ziemlich genial. Dem ist nur hinzuzufügen, lesen Sie dieses Buch, Die endlose Stadt, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das Buch hat 320 Seiten und es kostet 19,90 €. Danke.
Danke.